Nachdenkseiten. Die kritische Website. Wagenknecht. Aufarbeitung der Corona-Politik ist ein ganz wichtiges Thema unserer neuen Partei. Von Florian Warweg. Am 8. Februar präsentierte Sarah Wagenknecht zusammen mit mehreren Mitstreitern, unter anderem den beiden Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, dem Finanzexperten Fabio De Masi sowie dem ehemaligen SPD-Oberbürgermeister von Düsseldorf Thomas Geisel die neue Partei Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit BSW auf der Bundespressekonferenz und stellte sich den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Die Nachdenkseiten wollten von Wagenknecht wissen, ob die neue Partei unter ihrer Führung eine Aufarbeitung des Regierungshandelns in der Corona-Zeit plant. Die Vorsitzende der neuen Partei bejahte dies und legte ausführlich ihre Vorstellungen dazu dar. Die frisch gekürte Parteichefin sprach von einem historischen Tag, da die Gründung von BSW den Grundstein für eine Partei legt, die das Potenzial hat, das bundesdeutsche Parteienspektrum grundlegend zu verändern und vor allem die Politik in unserem Land grundsätzlich zu verändern. Bei der zweistündigen Pressekonferenz übte sie scharfe Kritik an der Ampelkoalition, zieht den Menschen das Geld aus der Tasche und spaltet das Land und äußerte Unterstützung sowie Verständnis für die laufenden Bauernproteste. An die Journalisten gewandt, erklärte Wagenknecht: Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat. Ein detailliertes Programm des BSW liegt noch nicht vor. Das soll laut Wagenknecht in Zusammenarbeit mit Bürgern und Experten erarbeitet werden. Bei der Pressekonferenz wurden die grundlegenden Positionen skizziert, die zum großen Teil dem im Oktober 2023 anlässlich der vorangegangenen Vereinsgründung des BSW veröffentlichten Gründungsmanifest entsprachen. Genannt wurde unter anderem eine Begrenzung der Migration auf eine Größenordnung, die unser Land und seine Infrastruktur nicht überfordert. Weiterhin wurden als politische Ziele gut bezahlte sichere Arbeitsplätze, ein gerechtes Steuersystem, verstärkte Investitionen in die bisher vernachlässigten Bereiche Bildung und Infrastruktur, höhere Leistungen in der Arbeitslosen- und Rentenversicherung sowie ein Friedensplan für den Krieg in der Ukraine genannt. Die Klimapolitik der Ampel mit der völligen Abkehr vom Verbrennungsmotor und kompletter Umstellung auf erneuerbare Energien will das Bündnis nicht mittragen. Klimawandel sei natürlich eine Herausforderung, so Wagenknecht. Wir sollten aber nur Schritte gehen, die auch wirklich für Deutschland sinnvoll sind. An neuen Gesichtern wurde neben den Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, De Masi und Geisel, noch der Unternehmer und Hochschulprofessor Sherwin Hashgenau vorgestellt, der das Amt des Vizevorsitzenden der BSW innehat. Generalsekretär der BSW ist der Bundestagsabgeordnete Christian Laie. Auf die Frage der Nachdenkseiten, ob die neue Partei plane, sich auch dem Thema Aufarbeitung des Regierungshandelns in der Corona-Zeit zu widmen, erklärte Sarah Wagenknecht, dies sei ein ganz wichtiges Thema für uns und führte ausführlich ihre Haltung und Pläne dazu aus. Es gäbe, so die neu gekürte Parteichefin, schon derzeit viele Menschen, die sich bei der BSW genau wegen diesem Thema engagieren würden. Nachdenkseiten.
Herr Warwick hat das Wort.
Warwick, Nachdenkseiten. Frau Wagenknecht, wenn man sich so im breiteren Sympathie- und potenziell Wählerumfeld umhört, wird recht oft der Wunsch artikuliert, dass es zu einer Aufarbeitung des Regierungshandelns in der Corona-Zeit kommt, verwiesen wird auf Legitimation der Grundrechtseingriffe oder auch die ganzen sozialen Implikationen. Intern hört man wiederum, dass das Recht heiß diskutiert wird. Da würde mich interessieren, wie ist denn da der Stand? Plant die BSW, sich diesem Thema anzunehmen, oder will man da lieber die Finger weglassen von der Thematik?
Nein, das ist ein ganz wichtiges Thema von uns. Und das wird auch von uns aufgemacht werden, auch mit Persönlichkeiten, die auch sich bei uns engagieren. Es ist jetzt auch schon so, dass selbstverständlich sich auch Menschen bei uns melden, mitzumachen, auch weil sie dieses Thema sehr, sehr wichtig finden. Weil es geht nicht darum, gut, man kann sagen, die Corona-Zeit ist vorbei. Die Maßnahmen sind vorbei, das ist Geschichte. Ich halte das für falsch, wenn man das abhakt. Erstens hat die Corona-Zeit gezeigt, wie massiv Grundrechte in Frage gestellt wurden, ohne dass es eine valide Begründung dafür gegeben hat. Das ist ja im Nachhinein aufgeklärt worden. Also die EMA, sogar die Europäische Agentur, hat deutlich gesagt, die Impfung war nie so konzipiert, dass sie einen Fremdschutz gewährleistet. Wir hatten aber in Deutschland 2G, wir hatten diese ganzen Drangsalierungen von Menschen, die sich nicht haben, die einfach von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, von ihrem Selbstbestimmungsrecht, sich gegen die Impfung zu entscheiden. Wir hatten massive Grundrechtseinschränkungen. Und die Gerichte sind nicht dagegen vorgegangen. Das heißt, es ist etwas gewesen, was sich jederzeit wiederholen kann. Und schon deshalb muss man sich diesem Thema widmen. Und es ist auch ein Thema, was immer noch in der Gesellschaft ein Spaltpotenzial hat. Also es ist ja etwas, also die Menschen, die es damals erlebt haben, ich merke das auch immer wieder in den Reaktionen, die haben das ja nicht einfach mal so weggelegt, sondern die haben oftmals, das waren ja viele Bürgerinnen und Bürger, die gar nicht so politisch vorher waren, die auf einmal erlebt haben, sie wurden aus dem gesamten öffentlichen Leben ausgegrenzt, aus dem gesamten sozialen Leben. Das ist für sie eine Erfahrung, wo sie schon von den Verantwortlichen gern noch mal wissen möchten, sehen die das immer so? Oder vielleicht hat auch der eine oder andere sich mal zu entschuldigen. Also ich meine, wir haben heute noch einen Gesundheitsminister, der nachweislich damals Dinge erzählt hat, die nicht zutreffend sind, wenn ich es mal höflich sage. Also ich glaube schon, dass man konnte in der Zeit irren. Natürlich, jeder von uns irrt. Und gerade als das Virus neu war, konnte man massiv irren, einfach weil wir nicht wussten, was das damit auf sich hat, welche Folgen es hat. Deswegen will ich überhaupt nicht jetzt im Nachhinein sagen, da muss ein Scherbengericht stattfinden über diejenigen, die damals sich für Lockdowns ausgesprochen haben oder für die Freiheitseinschränkungen. Aber die Corona-Zeit war ja länger. Also ich rede nicht jetzt über das erste Frühjahr, wo man wirklich zunächst mal einfach aufgrund der Lage sagen konnte, wir wissen nichts, wir machen jetzt erstmal diese Dinge, sondern es ging ja dann weiter. Es wurden immer weiter Schulschließungen gemacht, in Deutschland zum Beispiel, viel mehr als in anderen Ländern. Es wurden hier dann später eben auch diese ganzen Einschränkungen für die Ungeimpften massiv durchgesetzt von Politikern, die heute noch in Verantwortung sind. Und ich finde schon, dass es angemessen ist, dass das mal aufgearbeitet wird. Wie sind eigentlich damals Entscheidungen zustande gekommen? Wie kam es eigentlich, dass Politiker sich so selektiv haben beraten lassen, nur von einem ganz gewissen ausgewählten Kreis von Experten, der ihnen genau das erzählt hat, was sie hören wollten, und die anderen wurden nicht gewählt? Weil das ist ja für künftige Krisen wichtig, dass das nicht nochmal passiert. Und wie gesagt, ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass diejenigen, die damals Dinge verordnet oder auch vertreten haben, ich erinnere mich auch an wirklich üble Sprüche in der Öffentlichkeit gegenüber Menschen, dass die vielleicht auch mal von sich aus sagen würden, es tut uns leid, was wir damals gemacht haben, weil das hat eine ganze Generation von Kindern wirklich aus dem Bildungsleben zunächst mal rausgedrängt. Bis heute ist das nicht aufgeholt und es wird wahrscheinlich auch gar nicht aufgeholt. Also diese PISA-Studie, die wir jetzt haben, hat ja auch damit zu tun. Es hat Menschen also wenn ich jetzt an die Pflegerinnen und Pfleger denke, aus dem Berufsleben ausgegrenzt. Also es sind viele wirklich sehr, sehr schlimme Dinge passiert und ich finde, dass das aufgearbeitet werden muss.
Frau Mohamed Ali.
Ich würde da gerne nur einen Aspekt ergänzen. Was dazu für mich auch gehört oder für uns auch gehört, ist, dass an der Stelle mal die richtigen Lehren aus dieser Zeit gezogen werden. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Wir haben gesehen, dass unser Gesundheitswesen ein Riesenproblem hat, dass diejenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten, und das waren damals ja besonders auch die Pflegerinnen und Pfleger, dass die unterbezahlt sind, dass die unter dieser Überlast ständig leiden. Es wurde gesagt, dass da was passiert. Es wurde gesagt, dass die jetzt plötzlich honoriert werden. Nichts davon ist geschehen, gar nichts. Die Situation in den Krankenhäusern, in den Kliniken ist genauso wie vor der Corona-Zeit auch, wahrscheinlich schlechter. Und das Gleiche gilt auch für die Schulen. Wir haben das erlebt, dass auch Schulschließungen stattfinden mussten, auch weil es an Materialien gefehlt hat, weil es an Räumen gefehlt hat, in denen man vernünftig unterrichten konnte und so weiter. Und das sind alles Dinge, da kann man nicht einfach drüber weggehen und sagen, naja, das war halt eine schwere Zeit. Nein, man muss doch jetzt daraus lernen und unbedingt alles dafür tun, dass sollte so eine Situation, Gott bewahre, nochmal eintreten, dass wir dann besser vorbereitet sind auf so eine Situation, damit diese Einschränkungen nicht wieder stattfinden.
Vom BSW-Spitzenkandidaten für die anstehende Wahl zum EU-Parlament, Fabio De Masi, wollten die Nachdenkseiten wissen, ob er plane, eines seiner bisherigen Kernthemen, die Aufklärung des Cum-Ex-Skandals sowie die fragwürdige Rolle von Olaf Scholz in diesem Zusammenhang auch auf EU-politischer Ebene fortzusetzen. Neben dieser Thematik ging er auch auf die Aufarbeitung der Handlungen in der Corona-Zeit auf der EU-Ebene, insbesondere die Rolle der EU-Kommission und deren Chefin Ursula von der Leyen sowie das Thema Schuldenbremse ein. Nachdenkseiten.
Noch eine ganz kurze Verständnisfrage an Herrn De Masi. Sie haben, so eins Ihrer Kernthemen war ja bisher auch die Aufklärung von Cum-Ex. Damit sind Sie auch zum Teil bekannt geworden. Jetzt ist zumindest bei der Aufzählung Ihrer kernpolitischen Themen als Spitzenkandidat für die EU-Wahl kam dieses Thema jetzt nicht vor. Würde mich interessieren, planen Sie auch auf EU-politischer Ebene dieses Thema weiter zu verfolgen?
Ja, das freut mich, dass das mal angesprochen wird. Ich habe das sogar extra, ich habe sogar vor Christian Laie gesagt, wenn er mich vorstellt, soll er ja nicht das Wort Cum-Ex in den Mund nehmen, weil meine politische Biografie wird häufig darauf reduziert und das nervt mich mittlerweile. Ganz ehrlich, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich bin in die Politik gegangen, um zu gestalten. Ich wollte jetzt nicht immer die Nervensäge sein, die jetzt irgendwie den Leuten die Finanzskandale unter die Nase hält. Es hat halt nur keiner so richtig gemacht. So, und dann habe ich mich drum gekümmert. Das fing im Europäischen Parlament übrigens an mit den Luxemburg-Leaks, dann über die Panama Papers. Und das ist ja auch eine Welt, da geht es nicht immer nur um die Bekämpfung von Finanzskandalen, da gibt es auch eigene Interessen, da gibt es auch Informationshändler. Und die haben dann irgendwann wohl gedacht, dass ich das ganz gut öffentlich rüberbringe. Und dann sind auch öfters mal Informationen bei mir gelandet. Aber ich bin eigentlich, als ich vor 10 Jahren ins Europäische Parlament eingezogen bin, da war ja so noch die Ausläufe der Finanz- und Eurokrise, kleiner Werbeblock, darum wird es auch neben Finanzskandalen in meinem Buch gehen. Und darüber habe ich, das war eigentlich so mein politischer Schwerpunkt. Und ich möchte, ich habe mich ja auch zum Beispiel in den letzten Jahren zur Frage der Vermögensbesteuerung Impulse gesetzt. Ich war, glaube ich, der erste Bundestag, der eine Übergewinnsteuer mal gefordert hat, zwar schon während der Corona-Krise, die Reform der Schuldenbremse. Da bin ich noch angeguckt worden wie ein Pferd, haben mir sogar die Grünen 2019 noch erzählt, können wir nicht machen. Heute ist das jetzt Position von Kai Wegner. Also deswegen will ich darauf nicht reduziert werden. Aber wenn ein Finanzskandal kommt, und das ist ja leider so sicher wie das Amen in der Kirche, werde ich mich natürlich gerne drum kümmern. Aber weil das ja gerade bei Corona angesprochen war, wir haben ja zum Beispiel eine EU-Kommissionspräsidentin, die diese ganzen Impfstoffverträge bis heute nicht richtig transparent macht, wo ja auch Milliarden Profite erzielt wurden. Ich bin geimpft. Ja, also ich habe mich entschieden, mich impfen zu lassen, aber natürlich, wir hatten damals eine politische Situation in der Debatte, da gab es nur noch, also hört man jetzt morgens den Drosten-Podcast oder dann gab es dann diejenigen, die sich gegen jegliche Maßnahmen gesperrt haben. Und es muss ja auch noch irgendwie was dazwischen geben. Und ich finde, da ist viel kaputt gegangen in der Gesellschaft und ich kriege das mit, weil das hat ja so einen Digitalisierungsschub gegeben, auch im Negativen. Ne? Also weiß ich nicht, dass alle bei Amazon oder so einkaufen, aber dann eben auch in den Schulen. Und Kinder lernen nicht so, dass ich denen einfach ein iPad in die Hand drücke. Und dann. Das hat ja so einen Digitalisierungsschub gegeben, auch im Negativen. Ne? Also weiß ich nicht, dass alle bei Amazon oder so einkaufen, aber dann eben auch in den Schulen. Und Kinder lernen nicht so, dass ich denen einfach ein iPad in die Hand drücke und dann ist gut. Und da ist was kaputt gegangen. Und da ist natürlich auch was im Vertrauen in der Gesellschaft kaputt gegangen. Wir erleben das in politischen Debatten, jetzt so auf Twitter oder X oder so, weil da so wirklich digitale Parallelgesellschaften entstanden sind. Und ich finde, das muss man aufarbeiten. Und da muss man auch diejenigen respektieren, die für sich eine andere Entscheidung getroffen haben. Und wenn man dann zum Beispiel über Impfpflicht diskutiert oder so, obwohl es keine sterile Immunität gibt, also ein Akt der Bestrafung oder so, das finde ich einfach politisch falsch. Und da gibt es also genug Themen, auch bei Frau von der Leyen.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.